Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria und ich freue mich voll, dass du heute bei der Shorts-Episode wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das mich persönlich ja wirklich schon mein ganzes Leben ein bisschen beschäftigt, nämlich es geht um die Biene. Es ist Weltbienentag. Biene beschäftigt mich deshalb, weil ich eigentlich eine Enkelin von Imker bin und mir der Honig einfach sehr gut schmeckt. Und bei den Bienen geht es natürlich nicht nur um die Honigbiene, sondern die Bienen sind viel, viel mehr als nur unser Nutztier Honigbiene. Und genau zu dem Thema habe ich mir heute die Expertin rund um Bestäuberschutz eingeladen in der Landwirtschaft, nämlich Katrin Grobauer. Voll schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich sehr.
Wie wird man Bestäuberschutzexpertin in der Landwirtschaft?
Ja, als Expertin ist immer so ein schwieriges Wort, aber also ich freue mich einfach, dass ich ganz vielen Leuten was über Bestäuber und über unsere heimischen Insekten erzählen darf und habe die Leidenschaft dafür schon ganz lang eigentlich mit der Oma schon immer spazieren gegangen draußen und alle Viecherl angeschaut und habe dann Biologie zu studieren angefangen, hat mir sehr gut gefallen und bin durch Zufall bei einer Kunstveranstaltung mit einem ehemaligen Biologielehrer zusammengekommen, der ein Projekt mit Hummeln und Kürbis gemacht hat. So ist es irgendwie hergegangen, dass ich mir gedacht habe, ja, ich brauche noch eine Bachelorarbeit und Hummeln klingen ganz spannend und Kürbis auch. Und dann habe ich ihm ein bisschen geholfen bei seiner Arbeit. Und das ist dann irgendwie immer weitergegangen und ich bin dann bei den Hummeln hängen geblieben. Und von den Hummeln bin ich zu anderen Bestäubern gekommen und habe dann einen Hummelbestimmungskurs besucht. Und habe mir gedacht, boah, das möchte ich auch mal gern machen. Und tatsächlich habe ich ein Jahr später diesen Hummelbestimmungskurs selber halten dürfen. Und ja, da habe ich irgendwie Feuer gefangen. Und seitdem lassen mir die Hummeln, die pelzigen Bienen, nicht mehr los.
Genau. Jetzt, wenn man Biene hört, denkt man sofort immer an die Honigbiene. Man hört dann Bienen sterben und denkt sofort, oh Gott, jetzt kriegen wir keinen Honig mehr. Aber gerade beim Bienensterben, wenn man das hört, geht es meistens und ganz sicher nicht nur um die Honigbiene, sondern es geht eigentlich um die Familie Biene sozusagen. Und was gehört denn jetzt alles zu den Bienen?
Ja, zu den Bienen gehören eben hauptsächlich unsere Wildbienen dazu. Wir haben über 700 Wildbienen in Österreich. Eine einzige Art davon ist die Honigbiene. Und wenn wir jetzt vom Bienensterben reden, dann geht es da nie um die Honigbiene. Die Honigbiene ist, ja, man darf jetzt nicht sagen ein Haustier, sie wohnt nicht im Haus, aber sie hat jeden...
Ein Nutztier,
genau. Sie hat einen, der sich kümmert um sie und das ist der Imker. Und die Honigbiene hat schon die Varroamilbe und im Winter hat sie immer wieder Probleme. Aber sie hat eben jemanden, der sie in schlechten Zeiten füttert, der sie gegen Krankheiten behandelt. Das heißt, wir werden nie keine Honigbienen bei uns haben. Ja? Das ist nie das Thema, sondern es geht da eigentlich immer um die Vielfalt der Bienen und es geht um die restlichen 700 Wildbienen, die wir haben. Und da ist es jetzt eben so, dass die keinen Imker haben oder niemanden, der sich darum kümmert. Und die brauchen einen intakten Lebensraum. Die brauchen in ihrem Aktionsradius genug Nahrung, zu der Zeit, wo sie unterwegs sind. Und es gibt da ganz frühe Arten und späte Arten, die erst im Herbst fliegen. Und alle müssen sie Nahrung finden in der Zeit, wo sie leben. Sie brauchen einen Lebensraum. Das heißt, sie müssen sich irgendwo einen Nistplatz suchen können. Die allermeisten nisten im Boden bei uns. Entweder in selbstgegrabenen Röhren oder manche auch im Totholz. Manche nisten sogar in Schneckenhäusern. Und sie brauchen einen Paarungspartner, der ja auch verfügbar sein muss. Und genau der Lebensraum, der wird halt immer weniger. Also ob der jetzt zubetoniert wird oder einfach die Flächen, die Ackerflächen immer größer werden und der Aktionsradius nicht ausreicht, dass sie von einem Ende des Ackers zum anderen fliegen können, so wird halt der Lebensraum für die Wildbienen immer kleiner. Und das ist eigentlich das Bienensterben und nicht die Honigbiene. Die wird uns nicht verschwinden.
Wenn wir jetzt diese 700 verschiedenen Orten kurz ein bisschen so herholen, was kennen wir da? Was fällt unter
ja, die Bienen? Ganz sympathische Wildbienen sind die Hummeln.
Das habe ich schon herausgefunden, dass
genau.
Die da.
Nehmen
wir alle ganz gern, weil sie einfach so richtig kuschelig ausschauen. Ja. Und man eigentlich glaubt, sie können nicht stechen.
Genau, was nicht richtig ist, weil alle weiblichen Bienen können stechen. Mhm. Das ist bei der Honigbiene, merkt man es einfach, weil das brennt kurz, sie hat natürlich ein Gift und die Honigbiene stirbt, die hat einen Widerhaken und in unserer elastischen Haut kann sie diesen Widerhaken nicht wieder rausziehen, reißt sich im Prinzip den ganzen Stachelapparat mit den Muskeln rundherum mit raus und das ist ja der Tod für die Biene. Mhm. Bei den Hummeln und bei allen anderen Wildbienen ist es nicht so. Die haben eben keinen Widerhaken dran. Das heißt, die können mehrmals stechen. Ja, ein Hummelstich brennt auch, aber es ist nicht so wahnsinnig tragisch. Und auch die ganz kleinen Wildbienenweibchen können stechen, haben einen Stachel. Aber das merkt man gar nicht, weil die gar nicht durch unsere Haut durchkommen.
Was kennen wir da jetzt nur so? Wespen, Hornissen? Dann,
ja, also Wespen gehören jetzt nicht zu den Bienen. Der Unterschied zwischen Bienen und Wespen ist einmal die Ernährung. Also Bienen sind reine Vegetarier oder im Prinzip sogar Veganer. Die ernähren sich nur von Pollen und Nektar und sind deswegen auch so effektive Blütenbesucher und Bestäuber, weil sie müssen einfach in jeder Phase ihres Lebens sind sie auf Pollen und Nektar angewiesen. Die Larven werden mit Pollen gefüttert und die erwachsenen Bienen, die besuchen Blüten. Mit ihrem Rüssel stechen sie in die Blüte oder fahren sie in die Blüte hinein und saugen den Nektar raus. Das ist sozusagen der Treibstoff, die Zuckerlösung. Und bei den Wespen ist es so, dass die Wespen, die Erwachsenen zum Teil auch Blüten besuchen und ein bisschen Nektar trinken. Aber die Larven, die werden tierisch ernährt. Und Wespen fangen eben im Prinzip andere Insekten und füttern das an die Larven. Oder sie kommen halt zum Wurstbrot und schneiden dort der Radl aber.
Und darum sind es eigentlich die Bienen, die was für uns als Bestäuber so wesentlich sind und vor allem auch die Wildbienen. Und im Zuge dessen hast du mit Manfred Hohensinner, er ist der Initiator von Frutura und auch Initiator und Begründer von der Bewegung Be Wild, wo ihr was genau macht?
Be Wild ist im Prinzip eine Initiative, wo wir Lebensraum vor allem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebieten schaffen. Und zwar Lebensraum, der immer seltener wird, immer weiter zurückgeht. Früher hat es zwischen jeder Ackerfläche noch einen Rhein gegeben. Also der halt den einen Acker vom anderen getrennt hat, den hat irgendwie keiner bewirtschaftet. Da ist immer was gewachsen. Da war Platz für Nistplätze, da war Platz für Wildpflanzen, die dort wachsen haben können. Die Flächen werden immer größer, die Geräte in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften werden immer größer, deswegen können auch die Flächen immer ausladender werden. Und man kann im Prinzip das eine Feld genau am anderen enden. Also man braucht dazwischen keinen Rhein mehr bei der Bewirtschaftung. Das heißt, es verschwinden im Prinzip diese Lebensräume ganz rapide, die für Wildpflanzen, aber auch für Wildtiere ganz notwendig sind.
Jetzt sind wir natürlich auch voll klar strukturiert in Österreich. Jetzt reden wir von dem, dass man eigentlich jetzt effizienter arbeiten kann natürlich und mit größeren Maschinen einen Acker bewirtschaften kann und dann sowas eben einfach verschwindet sozusagen, um sie die Arbeit dann auch zu erleichtern, in dem Sinn, dass man einfach einmal durchfahren kann oder genau. Sowas. Und wenn ich jetzt Österreich hernehme, sind wir natürlich voll klar strukturiert und haben eigentlich eh noch jetzt ganz viele Betriebe und allein schon deshalb auch immer wieder Zwischenräume, wo man eben genau sichere Flächen hat, wo eigentlich schon Biodiversität passiert. Wenn ich da andere Länder natürlich hernehme und vor allem, wo man noch beim Lebensmittelvergleich ist, dann weiß ich immer, okay, da haben wir überhaupt keinen Auftrag, weil wir einfach durch die Kleinstrukturiertheit ja schon komplett einen Wettbewerbsnachteil hat. Jetzt denkt man da gleich hin und denkt man sich, okay, jetzt sind wir eigentlich eh schon voll kleinstrukturiert. An was fällt es uns da? Wenn ich jetzt kurz überlege, es gibt das Ö-Pool-Programm, das jetzt von der EU beziehungsweise in Österreich so ausgelegt ist, dass ein Agrarumweltprogramm ist, wo man wirklich auch Flächen für Biodiversität und Artenvielfalt nutzt sozusagen. Ist das zu wenig oder wo stehen wir da?
Es geht da, glaube ich, nicht nur um die Größe und um die Masse der Fläche, sondern es geht da hauptsächlich auch um die Qualität der Fläche. Wo wir uns als Be Wild ganz klar unterscheiden, ist einmal in der Qualität des Saatgutes, was wir ausbringen. Wir haben eine eigene Mischung, die Be Wild-Mischung zusammengestellt. Da haben wir 50 heimische Mischungspartner drinnen. Also wir verwenden nur Pflanzen, die bei uns vorkommen. 11 Arten davon werden auf der roten Liste schon mit einem Gefährdungsstatus geführt. Das heißt, wir haben gemeinsam mit der Forschungsstelle Raumberg-Gumpenstein dieses Saatgut so entwickelt, dass wir sowohl Pflanzenarten wieder ausbringen, die es bei uns früher ganz häufig gegeben hat und die einfach weniger werden. Als auch schauen wir darauf, dass wir möglichst viele unterschiedliche Blütentypen, Blütenformen in der Mischung drinnen haben und einen ganz langen Zeitraum abdecken. Das unterscheidet uns sicher von vielen herkömmlichen Saatgutmischungen. Und was man noch sagen muss, Saatgut wird immer günstig, wenn man Gräser dazu mischt. Bestäuber brauchen im Prinzip keine Gräser. Gräser kommen so auch. Wenn ich jetzt extensives Grünland machen will, dann habe ich einen gewissen Gräseranteil dabei. Aber was wir schaffen wollen, sind extrem Nektar- und pollenreiche Flächen. Genau Flächen, die es eben jetzt weniger gibt. Das heißt, wir haben gar keine Gräser in dieser Mischung drinnen. Aber nicht nur das Saatgut macht da spielt eine entscheidende Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie ich es bewirtschafte. Öbwohl ist im Prinzip ganz wichtig und gut, dass wir es haben. Wir legen da noch eine Schippe drauf sozusagen. Bei BeWild versuchen wir, die Bewirtschaftungsrichtlinien sehr streng zu halten, aber trotzdem so flexibel, dass wir die beste Bienenweide und die ökologisch wertvollste Fläche in einer Region zusammenbringen. Also die Flächen dürfen nur einmal im Jahr gemäht werden. Manchmal ist es zweimal sinnvoller, dann macht man das auch so. Das Mähgut muss immer von der Fläche entfernt werden. Es gibt kein Mulchen, es darf nur gemäht werden. Das sind eben so ganz wichtige Punkte, die für die Qualität von so einer Bienenweide sprechen.
Wie gewinnt sie jetzt landwirtschaftliche Betriebe, dass sie vielleicht eher Biodiversitätsfläche, die was sie im Zuge vom Agrarumweltprogramm schon bewirtschaften, sozusagen vielleicht noch mit eichenen Saatgut aufwerten?
Also wir haben Flächen, die oder Landwirte und Betriebe als Partner, die das 10-zu-1-Modell machen. Das heißt, zu 10 Hektar Produktionsfläche legen sie einen Hektar Biodiversitätsfläche an. Die produzieren auch etwas, was dann über die Frutura wieder weitervertrieben wird, zum Beispiel. Ja.
Wo sieht das zum Beispiel?
Das sind unsere BeWild-Produkte. Da gehört der Apfel einerseits dazu, das war das Erste. Aber mittlerweile haben wir auch Kräuter, Chinakohl, es gibt Birnen, Kartoffel. Genau, also gerade die Kartoffel. Landwirte, so im Machfeld herum zum Beispiel, da hat es kaum Grünlandbewirtschaftung gegeben. Ja? Also die haben auch die Gerätschaften nicht mehr gehabt dazu. Und durch diese Bienenweiden, die jetzt doch im größeren Stil dort angelegt werden, weil natürlich auch die Kartoffelflächen größer sind und dann das 10-zu-1-Verhältnis stimmen muss, gibt es dort jetzt wieder mehr Grünland und das muss natürlich auch bewirtschaftet werden.
Gerade bei der Kartoffel sagt man ja eigentlich, ist das jetzt die Honigbiene, die da keinen Abstecher macht oder generell die Bienen eigentlich jetzt nicht so bestäuben.
Genau. Also die Kartoffeln sind im Prinzip nicht in der Produktion jetzt so nicht auf die Bestäubung angewiesen, aber trotzdem brauchen die Landwirte gesunde, vitale Böden.
Genau, aber und fliegen die Bienen dann trotzdem die Blüten der Kartoffel an?
Nein, also
weil sie nicht,
genau. Ja, es ist ja auch nicht notwendig. Also es ist, die Bienenweiden sind immer natürlich in der Nähe der landwirtschaftlichen Produktion, aber das heißt jetzt beim Apfel hängt es natürlich zusammen. Wenn ich mehr Wildbienen in der Umgebung habe, weil ich ihnen langfristig einen Lebensraum biete und unsere Bienenweiden bieten sehr lange einen Lebensraum, also sie müssen mindestens 5 Jahre am gleichen Standort sein. Also es geht nicht, dass das jedes Jahr woanders angebaut wird, weil es natürlich auch um bodennisternde Arten geht. Ja? Die sind natürlich recht schieder zum Teil bewachsen und da können Wildbienen drinnen nisten. Ja? Und die siedeln sich dann in der Umgebung an und gerade Kulturen, die auf Insektenbestäubung angewiesen sind, wie der Apfel, profitiert davon, dass unterschiedlichste Wildbienenarten bestäuben und nicht nur die Honigbiene. Ja. Bei anderen Kulturen, wie die Kartoffel, die ja jedes Jahr rotiert, ist jetzt die Kultur selbst nicht, die profitiert jetzt nicht so davon, aber natürlich die Region rundherum und auch die Kulturen, die dann auf Insektenbestäubung angewiesen sind, die rotieren natürlich sehr.
Mhm. Du bist jetzt eine Studie angegangen sozusagen, wo man Ackerflächen untersucht hat. Magst du ganz kurz einmal herholen, was untersucht sie da genau und was sind die ersten Erkenntnisse?
Wir wollen uns jetzt in dieser Studie, die wir jetzt 3 Jahre laufen haben, genau anschauen, was können diese BeWild-Bienenweiden tatsächlich leisten und zwar auch in der Menge. Man weiß, dass Wildpflanzen gut für Bestäuber sind. Und man weiß auch, dass eine gewisse Pflanzenart wahrscheinlich hauptsächlich von Bienen oder von Fliegen oder von Schmetterlingen besucht wird. Was man bei den allerwenigsten heimischen Wildpflanzen weiß, ist die Menge an Nahrung, die sie zur Verfügung stellt. Also man weiß nicht, wie viel Pollen oder wie viel Nektar gewisse Pflanzenarten produzieren. Und genau diese Lücke wollen wir auf der einen Seite schließen. Also wir werden uns von all diesen 50 heimischen Mischungspartnern genau anschauen, wie viel Pollen und Nektar sie produzieren. Wir haben insgesamt 12 Versuchsflächen in Österreich angelegt, 6 in der Steiermark und 6 in Niederösterreich. Die Hälfte der Versuchsflächen ist auf ehemaligen Ackerflächen und die andere Hälfte auf ehemaligen Grünlandflächen, weil das ist ziemlich das, was ein Landwirt, wenn er eine Bienenweide anlegt, auswählen wird. Entweder ist es eine Brachefläche oder es ist eine Ackerfläche. Also da schauen wir uns auch an, wie sie sich unterschiedlich entwickeln. Im ersten Versuchsjahr haben wir zuerst einmal diese 12 Flächen einfach untersucht, ohne dass wir Bienenweiden angelegt haben. Das heißt, 6 Ackerstandorte und 6 Grünlandstandorte haben dort, die Datenerhebung läuft alle 3 Jahre gleich. Ja? Das heißt, wir besuchen jede Fläche 5-mal im Jahr zwischen Mai und September und erheben immer 200 Quadratmeter auf dieser, ob das jetzt Acker, Binnenweide oder Grünland ist, zählen dort alle vorkommenden Pflanzenarten, zählen alle Blüten, wie viele Blüten sie produziert oder vorkommen, und die Blütenbesucher, die auf den Blüten sitzen, also die Insektenarten. Und die bestimmen wir so genau, wie es geht. Und im ersten Jahr haben wir eben bei diesen 6 Ackerflächen gesehen, dass das oft sehr grün ausschaut. Ein Maisfeld wirkt sehr natürlich und grün und schön. Aber gerade der Mais war zum Beispiel ein sehr erschreckendes Beispiel. In diesen 5 Begehungen im ganzen Jahr wurde jedes Mal die 200 Quadratmeter erhoben, haben wir keine einzige Blühpflanze gefunden oder kein einziges Insekt, was eben dort drinnen lebt. Ja? Also deswegen ein bisschen die grüne Wüste.
Aber ist das überraschend? Also nein, wenn ich jetzt ein Acker gut quasi anbaue, das ist selbst, wenn ich jetzt meinen Garten hernehme, habe ich eine Wiesen. Da sind natürlich ganz viele verschiedene Blüten und dann habe ich mein Hochbeet, da sind meine Salatpflanzen drinnen und da ist auch genau. Jetzt keine Blüte in dem Sinn. Hexen sie los irgendwas im austreiben.
Nein, das ist nicht überraschend.
Genau, aber das ist nicht überraschend eigentlich. Genau. Also jetzt, wenn ich es mir eigentlich dienlich mache als Acker, würde ich mal sagen, wäre ich jetzt da als Laie, hätte ich mir gedacht, okay, da wird wenig sein.
Ja, und das glaubt man vielleicht
Wiesen
so.
Wahrscheinlich mehr. Also wie ist es am Grünland?
Genau. Im Grünland ist natürlich mehr. Nicht? Mhm. Es gibt Grünlandflächen, wir haben gerade in Niederösterreich und in der Steiermark jeweils eine Grünlandfläche gehabt, die schon sehr gut waren im Prinzip. Ja? Also das sind einfach Standorte, die halt nur zweimal im Jahr gemäht werden und wo wow. Nicht viel passiert. Ja?
Also mittlerweile mäht man ja 4 bis fast 6 Mal.
Genau, also wenn sie genutzt werden sowieso. Mhm. Nicht? Aber die haben einfach nicht wirklich viel Nutzen gehabt. Ja? Mhm. Aber wir haben auch Flächen dabei, eine Fläche, die halt als Parkplatz einmal im Jahr genutzt wird und den mulchen sie halt dann so oft wie halt irgendwie möglich, nicht? Damit man dort parken kann. Das ist dann auch schön grün, aber das hat nichts mehr damit zu tun, dass man dort irgendwie Artenvielfalt hätte.
Ne? Und wie kann man die Relation ungefähr wahrnehmen? Ist das dann 1 zu 5 zu, keine Ahnung, 10-fach oder habt ihr da schon... Irgendwie, oder kannst du das ein, wie ordnest du das ein?
Also jetzt, zwischen Grünland und Acker?
Genau, Grünland, Acker, dann eine normale vielleicht, eine Biodiversitätsfläche und eine Biodiversitätsfläche.
Genau, also wir haben jetzt ungefähr das 37-fache an Blüten auf Bienenweiden wie auf den Standorten davor gefunden.
Genau, das auf, ist Acker so, oder
auf Acker
Grünland?
Auf Ackerstandorten, okay. Genau. Also es ist ja natürlich, wir haben auch Sonnenblumenfelder zum Beispiel dabei gehabt. Da zählt auch die Sonnenblume dazu. Ja? Und das war sicher das beste Feld. Das hat uns gerade im August viele Blüten beschert. Ja? Also das war, und die werden auch von Blütenbesuchern besucht. Ja? Allerdings ist es halt ein so kurzer Zeitraum. Diese Sonnenblume blüht, oder ob es jetzt ein Rapsfeld oder was auch immer ist, ja? Das blüht schon, aber halt einen kurzen Zeitraum. Und die restlichen, sagen wir mal, 10 Monate im Jahr passiert dort nichts auf der Fläche. Und gerade dann sind diese Randstreifen oder diese Reine, die es früher gegeben hat, oder eine Biodiversitätsfläche, eine gute, wertvolle, so wichtig. Mhm. Ja, also da
muss ich sie eigentlich hinretten können von einer Fläche zur anderen. Wisst ihr da schon jetzt von den Untersuchungen, dass man sagt, okay, die 7%, was Ölpool-mäßig an oder umgesetzt werden eigentlich, reicht das aus oder soll es mehr Fläche sein? Und jetzt hast du ja schon gesagt, die Qualität ist einerseits
ja,
natürlich ganz entscheidend.
Ja, die Qualität ist auf jeden Fall, ja. Genau. Das ist sicher auch die Größe. Also wir haben die 10% angelegt, weil wir gesehen haben, dass es auch absolut umsetzbar ist. Also ein Landwirt, der vielleicht anfangs einmal sagt, ja, weiß ich nicht, wo ich da jetzt die 10% herbringen soll, hat ganz bestimmt Flächen, die einfach nicht so gut für die Kultur sind, weil sie magere Böden eventuell sind oder weil halt einfach der Boden dort nicht für die Kultur gut passt. Ja? Und bei unseren Landwirten haben wir gesehen, dass die 10% kein Problem sind. Und ich glaube,
also, dass man das findet eigentlich.
Ja, das findet man. Also das ist zum Finden und das ist im Prinzip ein bisschen eine Win-Win-Situation, weil die Böden, die für die Kultur nicht gut geeignet sind, sind für die Bienenweide perfekt geeignet. Weil je magerer der Boden, desto besser kommt eine Bienenweide, desto vielfältiger sind die Pflanzenarten, die darauf vorkommen. Und dann natürlich auch die Insekten, die ja, in oder um diese Bienenweide dann wohnen können. Genau.
Was ich natürlich sehe jetzt, ist einfach, okay, natürlich Bäuerinnen und Bauern kultivieren unser Land, sind maßgeblich dafür verantwortlich natürlich oder mitverantwortlich, wie biodivers und artenvielfältig wir sind, auch bei den Wildbienen und so weiter. Aber ein maßgeblicher Beitrag ist auch der Garten, vorm Haus sozusagen, der Einfamilienhausbesitzer oder generell der Grundstücksbesitzer oder Hausbesitzer, wo ich merke zunehmend, dass eigentlich alle diesen katastrophalen englischen Rosen kultivieren, wo wirklich gar nichts mehr aufkommt, nicht einmal mehr irgendein Klee oder sonst irgendwas, wo echt eigentlich kein einziges Bienchen mehr irgendwas finden kann. Was ist da zu tun? Ein großer Aufruf an uns alle, würde ich meinen. Ich mag auch gern natürlich immer wieder in Rosenmann, weil die Kinder noch keine Ahnung, Fußball spielen und dann das auf Kabine treten sozusagen und noch nicht irgendwas passiert. Aber grundsätzlich so ein Teil einfach zu lassen und einfach sagen, okay, da darf wachsen, was gerade kreucht und fleucht und keine Ahnung was, kann da überleben. Das ist schon eigentlich ganz, ganz wesentlich. Wie schaut es da aus? Also ich sehe nur mehr englischen Rasen.
Ja, das Gefühl habe ich auch und das sehe ich auch. Und das ist, also es sind wahrscheinlich gerade diese, das ist, glaube ich, irgendwas Menschliches. Wir wollen alles sauber und ordentlich haben. Und das ist in der Landwirtschaft so, die haben die großen Flächen, aber das ist halt bei mir zu Hause im Garten dann auch so. Nicht? Also ich will halt, dass es so, wie es im Haus gesaugt und aufgeräumt ist, soll auch der Garten sein, sauber und ordentlich. Ob ich den jetzt nutze oder nicht, ist dahingestellt. Also wenn du sagst, du hast Kinder, die Fußball spielen, wenn man Kinder hat, die jeden Tag die Wiese nutzen, dann darf man die ja auch mähen und dann kann man da ja auch sein. Aber man hat ganz bestimmt trotzdem irgendwo im Garten ein Fleckerl, den man nicht immer braucht, ja. Und gerade Leute, die ihren Garten kaum nutzen und wo der immer sauber und kurz gemäht sein muss, da ist halt dann die Frage, muss das wirklich sein? Gerade der Automauer ist da so ein Thema. Warum muss der immer und überall fahren? Nicht nur, dass der über Igel und über alles Mögliche drüber fährt, ja, sondern das ist halt irgendwie so unser Verständnis für Ordnung. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Unordnung, das muss jetzt nicht wahnsinnig schrecklich ausschauen, aber diese Vielfalt im Garten zulassen. Und ob das jetzt ein Steinhabitat ist, ob das, wenn man die Sträucher im Herbst schneidet, das nicht alles sauber sofort wegschneidet und wegführt, sondern dass man da vielleicht einen Totholzhaufen draus macht oder eine Benjeshecke bastelt draus, ja, mit den Kindern. Man kann im Sommer, kann man liebe Bienentränken bauen, weil auch Insekten Wasser im Sommer brauchen. Oder man macht eben ein Steinhabitat, einen Steinhaufen, wo vielleicht eine Erdkröte überwintern kann. Ja? Also einfach diese Vielfalt zulassen und vor allem auch das, was von selber kommt, ein bisschen zulassen und fördern. Also ich glaube, gerade im Hausgarten gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial.
Ja. Wir schauen natürlich sehr oft einfach zu den landwirtschaftlichen Flächen, weil wir da im großen Stil noch einfach sehen, dass wir da was brauchen. Und da finde ich eben eigentlich voll schön, dass dieser Handlungsbedarf da ist. Und wo man jetzt und auch dann umgesetzt wird, das meine ich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei den Privatgärten würde man 10% oder nur die 7%, die man im Ölpool landwirtschaftlich umsetzt, nur die 7% quasi jetzt so eine Biodiversitätsfläche übrig lassen.
Wäre auch schon schön.
Wäre schön und wäre extrem sehr, viel.
Ja, wäre auf jeden Fall erstrebenswert. Und man sieht ja auch, also man kann, wir haben unser Saatgut in kleinen Säckchen zum Beispiel, dass die Leute das schon gern machen und gern wollen. Und auch, ob sie jetzt nur einen Quadratmeter anlegen oder ob sie nur einen Balkon haben und in einem Kisterl ein bisschen was anbauen, ja. Aber ich glaube, der Wille ist bei sehr vielen da und das wäre wunderschön, wenn jeder im Garten, und sei es nur so ein kleines Stückerl, aber irgendwas zulässt, was wild und natürlich ist.
Du hast uns da so kleine Büchlein mitgebracht, für Kinder eigentlich aufbereitet, wie man daheim eben bei seinem eigenen oder eben seinem eigenen Garten dann auch Kleinigkeiten umsetzen kann. Alle diese kann man bei euch downloaden.
Genau.
Und da kann man sich genau sich in die Tipps, die was du jetzt da noch gesagt hast, holen,
genau,
wie man
also
umsetzen kann.
Diese Aktionsbüchlein, die wir hier haben, sind im Prinzip unsere 7 Aktionen, die wir so mal zusammengefasst haben, ob das jetzt eben die Totholzhecke ist oder eine Bienenweide anlegen oder die Felsenburg. Das ist im Prinzip für Kinder gedacht, dass sie mit ihren Eltern, mit ihren Großeltern zu Hause im Garten bei sich ein kleines Habitat schaffen können und ihren ganz wichtigen Beitrag leisten. Wir haben die Heftel alle zum Download bei uns auf der Homepage und für jedes Heftel gibt es auch noch eine Videoanleitung dazu, zum leichteren Verständnis. Mhm. Genau.
Haben wir es wieder mal, sei du das Vorbild quasi für das, wie du gern hättest, dass für die produziert wird sozusagen. Also wir sagen sehr oft, wie Landwirtschaft passieren muss, was Bäuerinnen und Bauern da sollten und was sie nicht da dürfen in unseren Augen. Und dabei, wenn wir dann vor unserem eigenen Haus kehren, werden wir gleich einmal entdecken, dass wir auch diese mindestens 10% Biodiversitätsflächen vielleicht gar nicht so zulassen, weil wir es eben schön haben wollen.
Genau. Und ich glaube, das ist aber, ob das jetzt ein Landwirt oder eine Privatperson ist oder wer auch immer, Naturschutz funktioniert nur, wenn wir zusammen tun. Man kann sich nicht permanent die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, ja, also ich bin ja eigentlich nicht schuld und ich kann es nicht und Naturschutz ist blöd und Landwirtschaft ist blöd. Es geht nur gemeinsam und dann wird es auch was Schönes und dann wird es auch was Positives. Und ich glaube, da ist noch so viel Potenzial da, da können wir noch so viel machen, aber machen können wir es nur gemeinsam. Und das ist schön.
Du hast dich auf jeden Fall infizieren lassen von Manfred Hohensinner, Born to be wild, würde ich meinen. Und in dem Sinn, was wäre noch das, was du jetzt jedem mitgeben möchtest, der was uns heute zugehört hat?
Oh, ich hätte gern, dass die Leute einfach rausgehen, dass sie mal hören, ob es noch was summt und brummt in ihrer Umgebung und ob es überhaupt wissen, woher ihr Essen kommt und wie das produziert wird und dass man sich einfach ein bisschen damit beschäftigt, weil es ist die Lebensgrundlage für uns alle. Also wir betreiben nicht Umweltschutz, weil die Umwelt ist um uns herum, sondern wir betreiben Lebensraumschutz für uns alle. Wir versuchen nicht irgendeine Tierart zu schützen, sondern wir versuchen den Lebensraum so zu erhalten, dass wir alle drinnen leben können. Und das würde ich mir wünschen, dass die Leute das ein bisschen verstehen.
War voll schön, wo man diese Vielfalt am Weltbienentag wahrnimmt, indem man rausgeht, einfach wieder mal, wie du sagst, hinhorcht, hinschaut und sich selber vielleicht einmal kurz einmal um den Kreis dreht und schaut, wo in meinem Garten war eigentlich da was möglich. Voll schön, Katrin, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast von deiner Arbeit. Bin schon voll gespannt aufs Ende eurer Studie und vielleicht hören wir uns da nochmal. Und wenn ihr das unbedingt wissen wollt, was da rauskommt, dann lade ich dich voll gerne nochmal ein. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, wenn ihr irgendwie was wissen wollt, rund um die Biene, rund um die Wildbiene und um die Ergebnisse deiner Studie. Dann lasst einen Kommentar da. Danke fürs Mit dabei sein. Für dich.
Danke für die Einladung.
Dankeschön.